Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Journalist und Spiegel-Kolumnist Nikolaus Blome. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Es war so ein bisschen was los heute Vormittag. Erst auf Twitter, auf dem Kurznachrichtendienst von so einer guten Stunde, Saskia Esken, die SPD-Chefin, die schreibt, jetzt ist es raus, Olaf Scholz ist unser Kanzlerkandidat. Ich würde sagen, wir haben ein Thema, Herr Blome.
Ich glaube auch.
Ja. Waren Sie überrascht, dass das jetzt so schnell kam?
Ja, ehrlich gesagt ja. Also es hieß, glaube ich, Spätsommer, gut, das ist ein dehnbarer Begriff. Aber ich finde es eine ganz schön lange Strecke bis zum wahrscheinlich September 2021 in einer Koalition mit der Kanzlerin, parallel in einer sehr linken Partei. Na, wir werden drüber reden.
Ja, Sie haben es gesagt, Spätsommer hat die SPD gesagt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht bedeutet, dass der Sommer vorbei ist. Aber gut.
Und wenn es von 36 auf 31 runtergeht, wäre auch okay.
Ja, und für die SPD 31, jetzt nicht in Graz, sondern Prozent. Aber gut, machen wir gleich. Nikolaus Blome hier zu Gast. Vor einer guten Stunde ist die Nachricht reingeplatzt. Olaf Scholz, der Finanzminister, wird Kanzlerkandidat der SPD. Darauf hat sich der Vorstand der Partei verständigt. Saskia Esken, die Parteichefin, hatte es via Twitter mitgeteilt. Nikolaus Blome, lange bei der Bild-Zeitung als stellvertretender Chefredakteur, jetzt unter anderem Kolumnist beim Spiegel. Und was er bald macht, verrate ich Ihnen auch noch heute, ist heute mein Gast. Herr Blome, ist das eine gute Entscheidung oder ist sie einfach erstmal nur alternativlos?
Naja, möglicherweise ist sie beides. Sie ist, glaube ich, aus Sicht der Partei gut. Es ist auch alternativlos, denn es braucht ja einen gewissen Bekanntheitsgrad, um als Kanzlerkandidat anzutreten. Den hat Olaf Scholz wie kein zweiter im Vergleich in seiner Partei. Insofern, glaube ich, lief das auf ihn zu. Aber es ist natürlich extrem heikel, weil die Partei seit geraumer Zeit, das haben auch seit mehreren Jahren, muss man sagen, das haben auch seine Vorgänger als Kanzlerkandidaten ja dann schmerzlich feststellen müssen, stark, muss man sagen, nach links gerückt ist, das gute Recht der Partei. Nur sich dann jedes Mal einen Kanzlerkandidaten eher vom rechten Flügel zu holen, bringt eben diesen Kanzlerkandidaten in Schwierigkeiten. Mhm.
Also Sie meinen, das ist im Prinzip derselbe Webfehler, der sich da andeutet, wie die letzten drei, vier Male?
Also es sieht genauso aus, die SPD und die Vorsitzende der SPD und vor allen Dingen Olaf Scholz sind ja nicht bekloppt. Die werden das auch sehen, diese Gefahr. Die Frage ist, ob sie sie in den Griff kriegen. Denn ich glaube, das Wort stammt von Per Steinbrück damals, 2013. Er brauche Beinfreiheit, um einen ordentlichen Wahlkampf führen zu können gegen damals die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die hat er nicht bekommen. Ergo ist es auch deshalb, muss man sagen, in die Hose gegangen, und zwar richtig. Das könnte Olaf Scholz auch passieren. Und das Präludium übers Wochenende war ja nicht Olaf Scholz, sondern das Präludium von Saskia Esken, der Parteivorsitzenden, war, man müsse auch mal über eine linke Mehrheit nachdenken. Rot-Rot-Grün, Grün-Rot-Rot, wie auch immer.
Ich kann das gerne mal einspielen, was Sie da ansprechen. Das hat sie nämlich in einem der Sommerinterviews gesagt, Saskia Esken, die Parteichefin der SPD.
Es müsse ein Koalitionsvertrag zustande kommen, der umsetzbar und der finanzierbar sei. Vor allem bezieht sich der Beschluss aber natürlich auf die Außen- und Europapolitik, die verlässlich sein müsse. Und an diesen Beschluss halten wir uns. Und deswegen ist ein Bündnis mit den Linken auch auf Bundesebene nach unserer Auffassung möglich und denkbar.
Saskia Esken, der Beschluss von 2013, schon vor 7 Jahren, als die SPD gesagt hat, wir könnten grundsätzlich mit der Linken auch im Bund koalieren, wenn sie eben bestimmte Bedingungen erfüllt in diesen Koalitionsverhandlungen. Ja, jetzt die Frage mit Blick auf diese große Nachricht heute, Olaf Scholz wird der Kanzlerkandidat. Kanzler kann er natürlich eigentlich, wenn man es mal realistisch betrachtet, nur werden, wenn man die Linke mit ins Boot holt.
Davon gehe ich aus. Man könnte sich auch rechnerisch noch eine Ampel vorstellen, aber dann wird es schon ein bisschen enger mit den Werten. Gleichwohl liegt das alles ziemlich nah beieinander. Ich glaube, eine Kollegin von der Linkspartei, Frau Jelbke, hat mal gesagt, oder Frau Kipping hat mal gesagt, 20 plus 20 plus 10 ist auch 50. Also 20 für die Grünen, 20 für die SPD, 10 für die Linkspartei macht 50, wäre eine satte Mehrheit der Mandate im Deutschen Bundestag. Lassen Sie es 22 für die Grünen, 18 für die SPD und 9 für die Linkspartei sein, dann sind es immer noch 49 und das ist irgendwie ja schon beinahe in der Schwankungsbreite, March of Error, der Umfragen. Also so ausgeschlossen ist das nicht. Dann wäre Olaf Scholz zwar nicht Kanzler, aber Rot-Rot-Grün beziehungsweise Grün-Rot-Rot im Kanzleramt.
Ich habe eine gewisse Ahnung, wie Sie das finden würden. Können wir kurz zurückstellen, noch mit Blick auf Olaf Scholz.
Aber Sie täuschen sich an einer Stelle. Ich finde es, ich würde der SPD nicht zum Vorwurf machen, dass sie über eine andere Mehrheit als eine große Koalition nachdenkt. Ja. Linken den Vorwurf zu machen, dass sie links sind, finde ich doof. Man kann ihnen vorwerfen, was sie dann machen würden oder was sie eventuell machen wollen. Und das halte ich dann möglicherweise überwiegend für falsch. Aber das ist im Deutschen Bundestag auch andere Mehrheiten geben muss, als immer nur Schwarz-Rot oder eventuell jetzt Schwarz-Grün. Das ist doch selbstverständlich. Und die Polarisierung im Rahmen des Spektrums halte ich für richtig.
Für manche nicht. Manche würden sagen, das ist ein Tabubruch, dass man die Linke so mit in die Rechnung mit reinnimmt und sie aufs Schild heben würde in so einer Regierung. Aber da sagen sie, nee, das ist okay.
Ich finde, in der Tat hat die Linke immer noch in Teilen ein echt ungeklärtes Verhältnis zum parlamentarischen System. Das stimmt. Gleichwohl ist die Linke in verschiedenen Landesregierungen vertreten und macht, ob man es gut findet oder nicht, einen seriösen Job. Also ob man es inhaltlich gut findet oder nicht, einen seriösen Job. Ich würde Ihnen manche Ihrer Vorhaben vorwerfen und halte sie auch für kreuzgefährlich und irrsinnig teuer vor allen Dingen. Wenn aber in einem Koalitionsvertrag geklärt werden könnte, und das liegt an der Linken, der Euro ist gut, die NATO ist gut, und notfalls geht die Bundeswehr auch draußen kämpfen. Wenn das die Linke übers Herz bringt, mit zu unterschreiben, dann könnte sie eine Left-of-Center-Regierung mitbilden. Ja.
Eine Left-of-Center-Regierung mit Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten der SPD. Das ist jetzt,
wenn er stärker wird als die Grünen.
Genau, wenn er stärker wird als die Grünen. Das Interessante ist ja, die SPD ist ja jetzt die einzige Partei bisher, die uns sagt, im Falle eines Wahlsieges, wie der auch immer aussieht, das wäre unser Mann fürs Kanzleramt. Von allen anderen Parteien, die darauf realistische Chancen haben, wissen wir das ja nicht. Ist das eine gute Pole-Position? Also ich könnte mir vorstellen, dass das darin gerade eine Chance liegt, gerade weil ja auch die Deutschen mit ihrem Hang zu einer gewissen Stabilität und keine Experimente feststellen, okay, Merkel kriegen wir nicht mehr, die gibt es nicht mehr. Nehmen wir den Vizekanzler, ja. Der hat jetzt auch eine anständige Politik gemacht. Also im Prinzip Scholz als die Verkörperung, die Fortsetzung von Merkel mit so ein bisschen lockeren Taschen in der Hose.
Lockere Taschen in der Hose ist schön. Das genau ist der Plan von Olaf Scholz von Anfang an gewesen. Sein Mantra war immer intern zu sagen, naja, irgendwann wird Angela Merkel aufhören und die Leute werden da natürlich nicht mehr das Original wählen können. Angela Merkel also nicht mehr, tritt nicht mehr an. Dann werden sie möglicherweise die beste Kopie wählen und die sei er halt selbst. Mhm. Mit anderen Schwerpunkten sicherlich, aber im Kern von der Ausstrahlung her eben doch sehr vergleichbar, sehr ähnlich zu Angela Merkel. Das war seine Idee. Wenn die SPD und er selber als Person nur lange genug, seriös genug regiert, mitregiert, dann würden die Leute nachher einfach den kleinsten, wie soll man sagen, Schwenk mitmachen. Und der hieße dann eben von Angela Merkel, tritt nicht mehr an, zu Olaf Scholz, tritt jetzt an. Das kann aufgehen, das hängt ganz stark davon ab, ob ihn die Partei genau diese Rolle spielen lässt oder ob die Partei jetzt möchte, dass er vollständig anfängt, am Rad zu drehen und so links sich geriert, wie die Bundestagsfraktion in Wahrheit ist.
Okay, jetzt mache ich mal das Bild auf. Wir haben ja so noch ein gutes Jahr, dann ist Bundestagswahl und Armin Laschet wird der Kanzlerkandidat der CDU und CSU. Die Grünen ringen sich irgendwann durch und sagen, es ist der Habeck oder vielleicht lassen sie auch offen. Und dann haben wir Olaf Scholz. Wer wird der beste Kanzler von denen sein?
Wer nachher der beste Kanzler wäre, werden sie sowieso immer erst feststellen können, wenn er drin ist. Also ich glaube, auch von Angela Merkel konnte man vorher nicht sagen, wird das jetzt eine tolle Kanzlerin oder ein Totalausfall. Das stellen sie immer wirklich erst fest, wenn die Leute im Job in diesem Amt sind. Das ist irgendwie unbefriedigend beim Wahlvorgang, ja. Und trotzdem ist das so.
Interessanterweise haben die Deutschen dann eine sehr große Treue zu denen, die sie einmal gewählt haben. Also,
das stimmt. Ja. Und die dann auch gezeigt haben, dass sie es irgendwie schon können. Muss man nicht alles gut finden, ganz bestimmt nicht. Und manches ist auch richtig schief gelaufen im Laufe der Zeit, auch bei Angela Merkel. Und trotzdem gibt es einen großen Vertrauensvorschuss eben dann doch im Wahlaugenblick. Ich finde es im Moment noch zwiespältig zu sehen, dass es so früh ist bei der SPD, dass sie ihren Mann in diesem Fall benennt. Möglicherweise beruht es darauf, dass der Einzige, der so persönlich gute Werte hat, der die Partei vielleicht mitziehen kann von den 15 in Richtung 20%, eben Olaf Scholz ist. Das heißt, jetzt wird sich relativ schnell zeigen müssen, ob seine guten Werte, persönlichen Werte abstrahlen auf die SPD und sie mit nach oben ziehen. Wenn nicht, wird das eine sehr lange, sehr traurige Strecke von Wahlkampf.
Mein Gast heute ist Nikolaus Blome. Viele Jahre bei der Bild-Zeitung. Seit heute steht fest, neuer Job steht an, nämlich bei RTL NTV als Politikchef.
Genau, freue ich mich sehr. Ist Hauptberuf jetzt Fernsehen, also nicht Radio. Aber das mit den Buchstaben und dem Radio können wir vielleicht trotzdem ein bisschen weitermachen.
Wunderbar. Also nicht nur Olaf Scholz, der jetzt eine neue Aufgabe bekommen hat, sondern auch Nikolaus Blome.
Wobei, Olaf Scholz hat einen Tick mehr Aufmerksamkeit für seine Personalie bekommen. Das werde ich Frau Esken niemals verzeihen.
Gut, wir haben darüber gesprochen, nicht ganz so lange wie über Olaf Scholz. Leider haben wir auch ein paar andere wichtige Themen noch heute.
Nicht so komisch.
Und genau, leider nicht so positive Dinge und Nachrichten. Wir sind Tag 1 nach der Präsidentschaftswahl in Weißrussland, in Belarus, die einmal mehr offiziell einen klaren Gewinner hat.
Gut 80% für Amtsinhaber Alexander Lukaschenko, knapp 10% für die aussichtsreichste Herausforderin Svetlana Tichanowskaja. So das vorläufige Ergebnis der gestern zu Ende gegangenen Präsidentschaftswahl in Belarus. Mit dem amtlichen Endergebnis wird gegen Ende der Woche gerechnet. Internationale Wahlbeobachter der GUS-Staaten meldeten nur geringfügige Verstöße. Es sei, so ihr grundsätzlich positives Fazit, ein offener Wettbewerb gewesen. Unabhängige nationale Beobachter sprechen jedoch von massiven Manipulationen und Fälschungen. Bereits am Abend kam es zu Gewalt in den Straßen von Minsk und anderen belarussischen Städten. Tausende gingen auf die Straße. Die frühzeitig in Stellung gebrachten Sicherheitskräfte setzten Schlagstöcke, Blendgranaten und Wasserwerfer gegen die Protestierenden ein. Ein Mensch soll dabei gestorben sein. Es gab zahlreiche Festnahmen. Das Nationale Ermittlungskomitee kündigte an, gegen die Festgenommenen Verfahren einzuleiten, wegen Organisation von Massenunruhen. Bei Verurteilung drohen ihnen 8 bis 15 Jahre Haft.
Informationen von unserer Korrespondentin Marta Wilczynski. Es gab, wie wir erfahren haben, bis zu 3000 Festnahmen. Dass es zu einem Todesfall gekommen ist, das weist die Regierung dort in Minsk zurück. Herr Blome, wahrscheinlich ist es zu früh für valide Einschätzungen, aber ist das ein zartes Pflänzchen Demokratie, was sich da Bahn bricht?
Die Frage ist, ob es sich Bahn bricht. Das hieß ja, die Demokratie setzt sich durch und danach, muss man ehrlich sagen, schaut es im Moment nicht aus. In solchen Diktaturen, und nichts anderes ist es ja in Weißrussland, gibt es ja oft einen Punkt, wo der Diktator, auch weil er ziemlich alt geworden ist, und das, auch das trifft dort zu, dann anfängt irgendwann einmal richtig zu überdrehen. In der DDR war es eine Kommunalwahl, die so offenkundig, so drastisch gefälscht war, dass so die Bürgerbewegung dagegen dann so viel Zulauf erhielt, dass am Ende die Mauer weg war und das ganze Regime gleich mit. Ich kann nicht beurteilen, wirklich nicht, ob das hier auch so ein Punkt ist. Die Fälschung scheint mir allerdings auch so dreist zu sein. Und jetzt wird es auch ein bisschen davon abhängen, wie viel Druck neben Krokodilstränen und neben betroffenen Worten der Westen, die Europäische Union vor allen Dingen, macht, um zu sagen, so geht's nicht.
Ich spiele uns mal ein, was Marie-Louise Beck vorschlägt, lange für die Grünen im Bundestag, Expertin auch für die Region, die nämlich das empfiehlt.
Ich würde sagen, Stärkung der Zivilgesellschaft, Unterstützung, wo wir sie können, reisen lassen. Ich weiß aus Berlin, wie wichtig gerade für die junge Generation ist, diesen Kontakt zum freien Westen zu halten. Also ich glaube, dass wir im Augenblick auf gesellschaftlicher Ebene so viel Offenheit zeigen sollten wie möglich. Und ich meine, ein belarussischer Außenminister gehört auch nicht mehr in die deutsche Öffentlichkeit als Außenminister. Den Herren sollten wir nicht mehr einladen. Die politische Klasse, auch das Parlament, sind keine Partner für die deutsche oder die europäische Politik.
Das sagt die Grünen-Politikerin Marie-Louise Beck. Liegt sie richtig mit diesen Vorschlägen?
Ich finde das mit den Visa, von denen es mehrere hunderttausend gibt, also Visa für den ganzen Schengen-Raum, für die Deutschland mehrere hunderttausend, glaube ich, und die EU erteilen pro Jahr, ist zweischneidig. Einerseits hat Marie-Louise Beck sicherlich vollkommen recht. Das ist das, also der Kontakt und wie soll man sagen, der Austausch, der von unten dann etwas tatsächlich in Bewegung setzen könnte in Weißrussland. Andererseits könnte man natürlich auch argumentieren, nein, der Kessel muss jetzt unter Druck gesetzt werden, damit es diese komische Kaste, dieses diktatorische Regime da oben absprengt. Dazu könnte man natürlich sagen, gut, dann schalten wir euch komplett ab vom Reiseverkehr. Es gibt keine Visa, keine Schengen-Visa mehr. Schwierig zu beurteilen. Einem hat sie auf alle Fälle recht. Es gibt, habe ich mir kurz vor der Sendung hier noch einmal, ich hoffe, es stimmt, angelesen im Netz. Es gibt 4 Einreisesperren nur. Warum kann man nicht jetzt jeden mit einer Einreisesperre belegen, der mehr oder minder nachweislich an dieser Wahlfälschung beteiligt war? Also mindestens mal die Nomenklatura sollte nicht mehr aus ihrem Land raus können. bestenfalls noch nach Osten in Richtung Moskau.
Die Frage ist immer, inwieweit dieser Druck von außen etwas bewirkt, hilfreich ist. Und die Frage, und das ist eigentlich die traurige realpolitische Variante dieser Frage auch, inwieweit auch aus europäischer Sicht ein stabiles, autoritäres Belarus, Weißrussland vielleicht sogar die angenehmere Perspektive ist als das, was wir in der Ukraine erlebt haben. Es gibt ja schon viele, die diesen Vergleich aufmachen. Maidan, die Proteste, die damals losgingen, auch nach umstrittener Präsidentschaftswahl.
Also die Ukraine ist mit Sicherheit nicht stabil. Sie wäre es, wenn Wladimir Putin sie ließe. Davon gehe ich dann schon aus. Wäre bestimmt auch noch nicht ein reiches, prosperierendes, kurz vor dem Beitritt zur EU stehendes Land. Aber wäre nicht so prekär und nicht so von Bürgerkrieg und letztlich, das passiert da im Osten der Ukraine, auf Wunsch Putins so belastet, wie das eben jetzt der Fall ist. Ich finde, die Chance sollte man den Weißrussen, den weißrussischen Bevölkerung schon selber geben, zu entscheiden, frei zu entscheiden, ob sie eher sich in Richtung Westen, in Richtung EU oder doch in Richtung Moskau, Russland orientieren wollen. Und wie es dann ausgeht, so ist es dann eben. Aber bevor sie das nicht in einer freien Wahl geklärt haben, mit freien Medien, mit Wahlkämpfern, die nicht jeden Tag Angst haben müssen, verhaftet zu werden vom Regime, solange sie das in der Form nicht geklärt haben, finde ich, kann man nicht über den Kopf dieses Landes hinweg entscheiden. Ihr habt Pech gehabt, ihr seid schön stabil und das lassen wir erstmal so.
Nikolaus Blom ist mein Gast, Autor und Journalist und der künftige Politikchef von RTL NTV. Hier drin ist es schön kühl an diesem Montag, draußen ganz schön heiß. Am Wochenende war es schon sehr heiß. Wie war Ihr Wochenende? Haben Sie sich irgendwo an einem Badesee gedrängelt?
Nee, haben wir nicht, gebe ich zu, aber gut, gesegnet mit einem Garten ging es auch so. Und in der Tat, es war heiß. Also hier war es 36 Grad. Meine Mutter ist 92 Jahre alt und lebt im Rheinland in der Nähe von Köln. Und da war es noch ein Tick heißer. Die hat echt gestöhnt.
Mhm. Ich frage das mit dem Badesee, weil das ja auch so ein Thema war am Wochenende. Viele, viele Menschen auf engem Raum, zum Beispiel am Badeseen, an den Stränden. Aber das ist auch insgesamt ein Thema eben Corona wegen, mit Blick auf diesen heutigen Montag. Da geht in drei Bundesländern, Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein, der Unterricht wieder los. Am Donnerstag folgt das bevölkerungsreichste Bundesland, nämlich Nordrhein-Westfalen. Und im Prinzip ja fast wieder wie vor Corona-Zeiten, also volle Präsenz den ganzen lieben langen Tag lang. Und viele fragen sich ja jetzt, kann das gut gehen? Kann es? Muss es?
Naja, es sollte. Und das ist das Dritte. Was ist das dann, ein Hilfsverb zu benutzen? Ich glaube, die sozialen Folgen, also die Folgen für Kinder, Bildung und Familien, die aus den Schulschließungen resultiert haben, die können wir derzeit noch gar nicht abmessen. Die werden aber, glaube ich, doch ziemlich groß sein. Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, da geht eine ganze Schülergeneration verloren, das wird ganz schrecklich werden und die werden alle nie lesen und schreiben lernen. Das ist natürlich auch vollkommener Quatsch. Aber das macht schon was mit Kindern, sich gar nicht eben in der Schule treffen zu können. Das macht was, insbesondere in nicht so bildungsstarken Haushalten, wenn die Kinder nicht zur Schule gehen können und wenn die heimische Infrastruktur von der Größe der Wohnung bis hin zum Laptop einfach nicht so ist, dass sie stressfrei und ohne größere Anlaufschwierigkeiten dann einem digitalen Unterricht folgen können.
Das also finde ich es wichtig,
dass die Schulen aufmachen. Man muss es riskieren.
Wir machen gerade im Prinzip dann diese Risikoabwägung, sagen, das Risiko ist größer. Also das Risiko der sozialen Folgen, wie Sie es gerade dargestellt haben.
Also zumindest gehen die Verantwortlichen jetzt mal so ins Rennen. Ich würde deshalb nicht sagen, dass es falsch war, die Schulen anfangs bei Corona vor mehreren Monaten zu schließen. Damals wusste man noch gar nichts. Jetzt ist man schon ein Stück schlauer über die Verbreitungswege, wie wichtig die Schulen dafür sind oder wie gefährlich, wie sehr das Kinder als Transporteure dieses Virus überhaupt eine Rolle spielen und wenn ja, in welchem Alter, in welchen Zusammenhängen. Da ist man ein Stück schlauer. Also das jetzt zu riskieren, finde ich richtig. Es kann aber sein, dass man nach 14 Tagen feststellt, es explodieren uns an zig Schulen die Infektionsherde und dann werden die Schulen wieder geschlossen werden. In Mecklenburg-Vorpommern war am Tag nach dem Schulbeginn, das war glaube ich jetzt letzte 10 Tage Woche, her oder letzte, ja. Ja, letzte Woche, pardon, waren zwei Schulen schon wieder zu.
Ja.
Ich glaube, darauf wird man sich einstellen müssen, auf so einen Flickenteppich und was sehr Tastendes und dann mitunter eben auch sehr Unbefriedigendes.
Ich habe da mal wieder so eine sehr die sozialdemokratische Spezialität, diese Hätte-Hätte-Fahrradkette-Frage. Weil wir haben jetzt ja verschiedene Sachen, die zusammenkommen. Wir haben den Schulbeginn sukzessive in den verschiedenen Bundesländern. Wir haben die Urlaubsrückkehrerinnen und Rückkehrer. Und das alles natürlich immer noch mit dem Zustand kein Impfstoff. Im Prinzip also keine wirkliche Veränderung zur Lage im Februar, März. Hätte man da nicht ein bisschen mehr Voraussicht haben müssen, dass da jetzt auf einmal sehr viel auf einmal an Normalisierung kommt und die man vielleicht besser hätte strecken müssen, wie auch immer?
Also ich bin überrascht, dass manche Bundesländer offenkundig 5 Tage vor Schulbeginn angefangen haben, sich zu überlegen und in die unteren Behörden und dann bis hin zu den einzelnen Schulen die Aufgabe gestellt haben, lasst euch mal einfallen, wie ihr ein Konzept zusammenstellt, wie da beschult werden kann. Und zwar kleine Kinder bis Abiturienten oder den nächsten kommenden Abitursjahrgang. In manchen Bundesländern muss man sagen, ist das der Fall. In Bayern, in Sachsen, ich meine auch in Thüringen, also sehr unterschiedlich farbig auch regiert, gibt es durchaus so Pläne, die sagen, wenn das passiert, machen wir jenes. Also eine Eskalationsstufe, wenn man so will. Wenn das passiert, machen wir dieses. Also erst entzerren wir die Beschulung in 2 Gruppen, dann ziehen wir sie noch weiter auseinander, dann machen wir Maskenpflicht und am Ende, wenn es ganz schlimm kommt, machen wir die Schule zu und schicken alle in Quarantäne. Also diese Art, wie soll man sagen, Laufwege und Eskalationswege gibt es in einzelnen Bundesländern und Bildung ist nun mal Bundesländersache durchaus. Da müssen sich die anderen Länder fragen lassen, warum sie das nicht haben.
Immer wieder samstags gehen sie auf die Straße. Menschen, die uneins sind mit den Corona-Schutzmaßnahmen, auch an diesem Samstag zum Beispiel in Stuttgart unter dem Motto Querdenken. Und da gab es einen sehr interessanten Auftritt vom Kabarettisten Florian Schröder, den die Organisatoren offenbar für einen der ihren hielten und der dann ein kleines rhetorisches Fragespielchen machte mit den Protestierenden.
Ihr seid für Meinungsfreiheit, das finde ich cool. Ich bin auch für Meinungsfreiheit. Mein Beruf lebt von der Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit heißt, alles sagen zu dürfen. Brauchen wir mehr Meinungsfreiheit? Okay. Wollt ihr die totale Meinungsfreiheit? Sehr gut. Dann möchte ich euch mit etwas konfrontieren. Ich bin der Auffassung, dass Corona eine hochgefährliche, ansteckende Krankheit ist. Und ich bin der Überzeugung, dass Masken tragen und Abstand halten das Wichtigste und Beste ist, was wir in diesen Tagen tun können. Das ist meine Meinung. Wenn ihr für Meinungsfreiheit seid, müsst ihr meine Meinung aushalten. Wenn ihr Demokraten seid, haltet ihr meine Meinung aus, ohne zu buhnen, liebe Freundinnen und Freunde.
Der Kabarettist Florian Schröder am Samstag in Stuttgart, weiter an meiner Seite der jetzt schmunzelnde Journalist Nikolaus Blome. Gute Aktion?
Finde ich gut. Kollege Schröder ist sowieso ein ziemlich guter, wie ich finde. Ich kenne ihn von ein paar anderen Veranstaltungen. Ziemlich geradeaus und ziemlich klug. Ich weiß nicht genau, ob er das erreicht hat, was er erreichen wollte, aber immerhin als Geste, als Auftritt zu zeigen, ich führe euch eure mitunter eben doch massiven Beschränktheiten im Denken mal selber vor, indem ich euch klatschen lasse über Dinge, die euch gefallen. Und was macht ihr eigentlich, wenn ich dann von dieser Bühne, wo ihr erwartet, totale Bestätigung, Dinge sage, die euch sehr, sehr zuwiderlaufen? Also zum Beispiel den ziemlich banalen Satz, Corona ist gefährlich. Was passiert dann, was passiert in so einer Menge? Ich habe mir das ganz angeschaut, interessant, dass er nicht komplett von der Bühne runtergebuht wurde, was ja auch hätte passieren können, dass ihm also der Auftritt auch nicht unterbrochen oder zerstört wurde, was immerhin heißt, ein paar dort haben zugehört und sich vielleicht auch bewegen lassen. Wenn das sein Ziel war, hat das vielleicht in Teilen erreicht. Wenn sein Ziel die reine Show war, ich führe die vor und die schmeißen mich nachher runter, dann hat das nicht erreicht.
Ja, also wenn das Ziel wirklich Dialog ist, ne? Also wenn man, ja, wenn man das Gefühl hat, ich gehe da mal hin und ich habe die Hoffnung und die und die Erwartung, dass das möglich ist. Also dass da nicht nur sozusagen nicht zugehört wird. Aber wenn man Dialog ernst nimmt, muss man ja auch Sachen wieder mit zurücknehmen eigentlich, oder? Weil sonst ist es ja nur eine Ansage.
Das ist richtig, aber der Dialog findet ja statt mit so einer Menge durch, da vorne sagt einer was und die antworten mit Klatschen oder mit Buhen. Das heißt, ich finde auch, Buhn ist nicht automatisch Unterdrückung von Meinungsfreiheit. Das ist die Aussage, wir finden falsch oder blöd oder was auch immer, was du da vorne sagst. Das finde ich die einzige Delle in seinem Vortrag, den wir gerade gehört haben, dass er Buhn gleich, das ist hier nicht mehr Meinungsfreiheit, definiert hat. Das ist sicherlich nicht der Fall. Wie gesagt, Meinungsfreiheit wäre unterbrochen gewesen, wenn sie seinen Auftritt unterbunden hätten oder in der Mitte abgebrochen hätten. Ist aber nicht passiert. Das soll jetzt diese Irren, und zum Teil sind es wirklich Irre, nicht irgendwie entschuldigen für ihre sehr, sehr abseitigen Gedanken und wie soll man sagen, Wahrnehmungen und Wirklichkeiten, in denen sie leben. Aber ich finde es ein interessantes Experiment, also das finde ich gut.
Eine wichtige Frage haben wir heute noch aus aktuellem Anlass mit Blick auf die Temperaturen. Männer und kurze Hosen. Dürfen Männer zum Beispiel im Büro kurze Hosen tragen? Oder soll man es besser lassen?
Jetzt schauen wir erstmal, was Sie anhaben. Nee. Sie haben eine lange Hose an.
Ja, ja, Sie auch.
Ja, genau. Aber ich habe immerhin keine Socken an. Es sind ja schon schrecklichste Unfälle passiert in dieser Corona-bedingten Zeit von virtuellem Zoom-Meeting, Teams-Meeting, jetzt um die ganzen Firmen nicht alle zu nennen, wo dann Leute von ihrem Laptop, in den sie reingeredet haben, in so einem virtuellen Meeting aufgestanden sind. Ich hole mal schnell die Akte und dann stellte sich hervor, der Kollege hatte sich angezogen, aber unterhalb des Bauchnabels, dann wurde es ein bisschen nachlässiger. Soll es auch schon geben. Ich finde, eine gewisse straßenfähige Kleidung ist Pflicht.
Okay. Ich frage
aber nicht, wenn jemand auf eine Wahlkampfveranstaltung geht, darauf spielen Sie ja jetzt an,
Kevin Kühnert. Ich frage das nämlich, weil sich nämlich bei diesen brüllenden Temperaturen Kevin Kühnert in kurzer Hose am Infostand der SPD in Dortmund gezeigt hat. Und das war nämlich einer Lokalzeitung, sonst wären wir wahrscheinlich auch gar nicht drauf gekommen, eine Schlagzeile wert.
Eine Schlagzeile?
Ja. Ein bisschen übertrieben.
Also, ich finde, man kann sich über die SPD an vielen Stellen sehr gut aufregen. Das würde ich jetzt mal nicht dazu zählen. Also ob der in kurzer oder in langer Hose. Da steht es mir, ehrlich gesagt, vollkommen egal. Und warum nicht auch in kurzer Hose? Er ist ja immerhin noch bei den Jusos und die gilt, Achtung, als die Jugendorganisation.
Bis 35 ist man da jung. Es gibt auch ein Gegenbild. Das war nicht Lokalzeitung, eher so eine Twitter- Verwunderung, Aufregung. Armin Laschet, der ja eben CDU-Chef und auch Kanzlerkandidat werden möchte, in Castrop-Rauxel bei der CDU Ruhr. Und da sieht man ihn in einer Runde von Männern. Man hat so fast ein bisschen den Kloneindruck. Alle dunkle Hosen, dazu hellblaues Hemd, also der konservative Sommerlook. Da haben jetzt auch manche geschrieben, so welche Gesellschaft bildet das eigentlich ab?
Ja, auch das hilft, genau. Ich frage mich immer, also wenn ich eines Tages mit dem Gedanken spielen sollte, Kanzlerkandidat zu werden.
Also ich Sie sind jetzt seit heute nur noch mal kurz gesagt, und nicht nur, dass alle auf Olaf Scholz gucken, also Nikolaus Blome wird Politikchef bei RTL NTV, aber eventuell auch Kanzlerkandidat.
Ja, dann würde ich mir als erstes unter anderem einen Fotografen besorgen, weil Fotos machen zu lassen von Menschen, die keine Fotografen sind, die dann die Runde machen, ist einfach nicht smart. Das ist natürlich ein fürchterliches Foto, weil es zumindest in einem bestimmten Teil der Gesellschaft ein fürchterliches Signal sendet von verkrampfter Spießigkeit mit Krawatte bei 36 Grad im Schatten. Das verlangt man auch, glaube ich, gar nicht mehr heutzutage von einem CDU-Politiker. Der muss jetzt auch nicht in kurzen Hosen da stehen oder künstlich aufgeknöpftem Hemd. Der muss da einfach ganz normal dastehen, wie die Leute halt dastehen. Und so stehen die da nicht da. Und diese Inszenierung der Menschen in abgelegtes Jackett, aber meistens noch mit Krawatte, mitten im Wald, wo es wahrscheinlich 38 Grad im Schatten war, ist unfreiwillig außerordentlich komisch. Und wie gesagt, auf dem Weg zu einer Kanzlerkandidatur würde ich mir irgendjemanden an die Seite holen, der sagt, du Armin, das sieht jetzt komisch aus. Wir machen jetzt kein Foto.
Na gut, man hat wahrscheinlich aber auch diese Kontrolle über die Bilder nicht so komplett. Ne? Aber das war ein sehr gestelltes, inszeniertes Bild. Ne?
Ja, natürlich, die haben sich da hingestellt. Und alle sind auch zu sehen, was heißt, bei einer großen Gruppe müssen sie sehr genau staffeln, damit alle noch im Bild sind, alle Gesichter zu sehen sind. Da hat jemand sich Mühe gegeben, aber leider wirklich.
Weil Sie das anfangen, Sie gucken ja auf mein Beinkleid am Anfang. Also für mich ist Grundprinzip hier, wenn ich in diesen Sender komme, in den Newsroom, dann habe ich was Langes an. Ja. Ich glaube, das ist sogar eine kleine Regel bei uns. Auch Sie waren lange bei Springer, Sie waren auch eine Zeit lang beim Spiegel. Gab es da irgendwie eine Kleiderordnung?
Also beim Spiegel waren die Sommer noch kälter. Nein, so lange ist das gar nicht her. Aber eine Kleiderordnung weiß ich gar nicht genau. Also da kamen eigentlich auch alle in langen Hosen, soweit ich weiß. Aber wenn einer in kurzer Hose gekommen wäre, wäre es auch nicht schlimm gewesen, glaube ich. Ich hätte es nicht gemacht, da bin ich bei Ihnen. Ich finde, das ist so ein, wie soll man sagen, Grundanstand, Grundkommand, dass eine lange Hose das Richtige ist für einen Herrn. Und daran sollte man sich halten. Und wir haben ja das Glück und das Privileg, überwiegend in Räumen arbeiten zu dürfen, die eben nicht so heiß sind, wie es draußen dann mitunter jetzt wird.
Das war die Stunde mit Nikolaus Blome, Journalist, bald der Politikchef bei RTL NTV. Was wird anders werden, wenn Sie da sind? Die ganz kleine Frage zum Schluss.
Die ganz kleine Frage. Na, ich glaube, RTL und NTV und die ganze Mediengruppe haben so viel Kraft, So viele gute Journalisten, dass man das noch sichtbarer machen kann, noch pointierter machen kann und auf den vielen, vielen Plattformen, die sich natürlich in so einer konvergierenden Medienlandschaft dann einfach für ein großes Haus wie dieses Haus ergeben, auch noch besser präsentieren kann. Also einfach die PS auf die Straße bringen, noch ein bisschen sichtbarer machen, die die schon haben, mit ganz vielen Leuten, mit sehr, sehr guten Leuten und das ein bisschen stringenter zusammenfassen, spitzer machen. Das wird großen Spaß machen.
Wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß bei der neuen Aufgabe, viel Erfolg. Ich wollte sagen, vielen Dank, dass Sie heute da waren, Herr Blume.
Gerne.